Ja, Infektionen, die ein Antibiotikum brauchen, würde ich als du direkt noch aufführen wollen, dass es vielleicht auch hier durchaus Sinn macht, in der empirischen Therapie sich Gedanken zu machen, nicht immer das Breitspektrum Antibiotikum zu zücken.
Consilium Infectiorum, der infektiologische Klinik-Podcast mit Professor Matthias Pletz.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine neue Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast. Mein Name ist Matthias Pletz und ich begrüße unseren heutigen Gast, Herrn Professor Florian Wagenlehner. Er ist Facharzt für Urologie und Direktor der Klinik für Urologie und Kinderurologie des Uniklinikums Gießen. Er ist auch Erstautor der S3-Leitlinie Harnwegsinfektionen. Er verantwortet das Kapitel Harnwegsinfektionen unserer S2K-PG-Leitlinie. Er ist Sprecher einer DFG-Forschergruppe zu Pyelonephritis und viele von Ihnen kennen wahrscheinlich seine hochrangig publizierten Studien zu neuen Antibiotika. Denn aus infektiologischer Sicht ist die Urologie nicht nur interessant, weil es ein häufiger Fokus ist, sondern es ist auch häufig der Fokus, bei dem zuerst neue Antibiotika in Phase-3-Studien getestet werden. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Wagenlehner.
Ja, lieber Herr Pletz, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
Schön, dass wir zusammengekommen sind. Das war gar nicht so leicht mit der Terminfindung. Ich werde gleich mal starten mit einer Einteilung der Harnwegsinfektion. Da besteht ja viel Unsicherheit. Wie teilt man aus urologischer Sicht die Harnwegsinfektionen ein und wie kann man das vor allen Dingen auch klinisch voneinander differenzieren? Denn das Management unterscheidet sich ja nach dem, ob es eine komplizierte oder nicht komplizierte Harnwegsinfektion ist.
Ja, das ist ganz korrekt. Die Harnweginfektionen, das ist auch das Interessante daran, dass sie eine ganz weite Bandbreite haben. Das heißt, es rangiert von einfachen Infektionen, die man landläufig eben auch als unkomplizierte Infektionen nennt, bis zu den schweren und schwersten Infektionen der Urosepsis. Und dann gibt es vielleicht noch eine Eigenheit, die sogenannte asymptomatische Bakteriurie, das heißt, wir haben dort durchaus Leukozyten, aber keine Symptome. Nun, die Klassifikation hat sich über die Jahre und auch je nachdem, wo man ist und in welcher Gesellschaft man arbeitet, etwas verändert. Nach wie vor gibt es diese Einteilung eben in die unkomplizierten Infektionen und die komplizierten Infektionen. Damit ist gemeint letzten Endes, dass die unkomplizierten Infektionen zum einen natürlich keine komplizierenden Faktoren haben, aber auch ein sehr, sehr niedriges Risiko haben, in schwere Infektionen zu münden. Damit ist dann gemeint als schwerste Infektion zum Beispiel die Urosepsis. Man hat aber auch gelernt über die letzten Jahre, dass wenn man das zu eng fasst, dass dann natürlich alles, was nicht in die unkomplizierten Infektionen hineinpasst, dann komplizierte Infektionen ist und dann ist das ein Riesen Sack, wenn man so will, an unterschiedlichen, sehr heterogenen Entitäten. Das ist dann auch nicht zweckdienlich, sodass, und das hatten wir früh in der S3-Leitlinie, die Sie angesprochen haben, schon gemacht, dass wir die unkomplizierten Infektionen auch ein bisschen breiter gefasst haben. Das heißt, es waren eben nicht nur die jungen Patientinnen, sondern auch postmenopausale Patientinnen gehörten da rein. Es gibt auch eine kleine Gruppe an jüngeren Männern, die eben keine Mitbeteiligung der Prostata haben bei der Harnwegsinfektion, dass die auch dort reingehören. Auch gut eingestellte Diabetikerinnen zum Beispiel haben wir dort zusammengefasst, sodass diese Definition jetzt so ein bisschen in Umbruch ist.
Vielleicht aus klinischer Sicht, wenn man in der Notaufnahme von einem Patienten steht, wie kann man denn zum Beispiel eine Pyelonephritis von einer nicht komplizierten Harnwegsinfektion abgrenzen?
Ja gut, klinisch ist meistens immer noch, sage ich mal, die Symptomatik führend. Das trifft nicht für alle Patientengruppen zu. Sie hatten die Pyelonephritis eben angemerkt. Manchmal ist es gar nicht so einfach und trivial, diese Infektionen tatsächlich dann auch so zu diagnostizieren, dass man weiß, wohin es gehört. Zum Beispiel, wenn Sie sich erinnern an Patienten auf der Intensivstation, wo ja Symptome gänzlich fehlen oder Kinder ist auch ein problematisches Patientenklientel oder neurogene Patienten, neurogene Blasenentleerungsstörungen. Auch dort ist es relativ schwierig, die Symptomatik zuzuordnen. Ansonsten ist momentan straightforward natürlich so, dass die Pyelonephritis eher einen Flankenklopfschmerz und Schmerzen in der Lendengegend hervorruft. Wenn Patienten das äußern können, dann ist das schon etwas, was, ich will nicht sagen pathognomonisch ist, aber durchaus auch hinweisend ist. Aber es ist nicht so ganz einfach, insbesondere wenn man ältere Patienten nimmt. Dort ist das manchmal weniger symptomatisch, sodass wir durchaus froh wären, wenn wir noch einige Pyomarker, Biomarker hätten, die uns dort weiterbringen, dass wir da so ein bisschen mehr an der Hand hätten als nur diese klinische Untersuchung. Trotzdem, wenn man wirklich weiterkommen will, hilft die Bildgebung heute natürlich sehr, sehr wichtig. Gerade, ich sage mal, bei Patienten auf der Intensivstation, dort ist wirklich die Schnittbildgebung eine sehr, sehr gute, führende Diagnostik. Ansonsten Biomarkern, die wir natürlich bei allen Infektionen auch haben, ist gerade bei gramnegativen Infektionen ist das Procalcitonin, was eben bei Harnwegsinfektionen, bei der Urosepsis sehr, sehr stark erhöht ist und wenn man es richtig therapiert, sehr, sehr schnell wieder abfällt.
Sie haben gleich ein Thema angerissen, das wollte ich Sie unbedingt fragen. Denn wenn wir vor dem Intensivpatienten stehen und nach dem Fokus suchen, bei erhöhten Entzündungswerten, dann ist ja, denkt man in der Regel an die Atemwege, man denkt an die Kathetereintrittsstellen, also die Gefäßkatheter. Und dann kommt natürlich als dritter Fokus immer noch die Harnwegsinfektion hinzu. Und Sie hatten auch gesagt, asymptomatische Bakteriurie, das hat man ja erst in den letzten Jahren verstanden, dass man eigentlich nur behandeln muss, wenn Symptome da sind, die beim Intensivpatienten fehlen. Gibt es da eine Möglichkeit, sich sozusagen, wenn ich eine relevante Bakteriurie beim Intensivpatienten habe und ich finde keinen anderen Fokus, kann ich dann davon ausgehen, dass das der Fokus ist? Oder würden Sie noch weitere Biomarker-Kriterien fordern, um diese Diagnose zu erhärten?
Ganz schwierige Frage, Sie haben es wirklich angedeutet. Wir wissen ja aus Obduktionsstudien, auch bei Intensivpatienten, dass sehr, sehr häufig dort auch eine Pyelonephritis zumindest zu finden ist. Ob das dann ursächlich ist oder nicht, bleibt mal dahingestellt. Aber ich denke, in solchen Fällen, klar, die haben alle Katheter, die haben alle irgendwann eine asymptomatische Bakteriurie nach dem fünften Tag. Ob das dann der Infektfokus ist, bleibt sehr, sehr häufig offen. Und in solchen Fällen ist, wenn es nicht die Problematik in der Schnippel geben, ist natürlich, dass man Transport den Patienten transportieren muss und so weiter. Aber ich denke, dass hier eine Schnittbildgebung durchaus häufiger auch erfolgen sollte. Ansonsten bleibt momentan ja nicht viel übrig, als dass wir uns es geht ja um die systemische Infektion, die systemischen Infektparameter eben dort auch zu eigen machen. Und also ich denke schon, dass Procalcitonin hier ein richtungsweisender Marker ist. Wir haben das auch mal untersucht und Pneumonie und intraabdominelle Infektionen und Harnweginfektionen gegenübergestellt. Und da war es tatsächlich so, dass die Harnweginfektionen extrem hohe Procalcitonin Level erreicht haben, das bei den anderen Infektionen gar nicht so war, sodass wenn man einen Patienten hat mit einem hohen Procalcitonin-Wert, man schon auch immer an die Harnweginfektion denken sollte, einfach weil das durch die LPS der Bakterien ja auch im Gen getriggert wird.
Wir bleiben mal auf der Intensivstation. Würden Sie eigentlich dazu raten, wenn man in der Urinkultur bei dem Patienten Erreger findet, den Katheter dann zu wechseln, regelmäßig zu wechseln? Das wäre eine Frage. Und die zweite Frage, die sich hier anschließt, nehmen Sie bestimmte Erreger ernster als andere? Also bei Enterokokken wird ja immer wieder diskutiert, dass das eigentlich gar nicht relevant ist. Bei Candida neigen wir auch dazu, dass eher sozusagen als Kolonisation abzutun. Ist das richtig? Wie gehen Sie da vor?
Ja, vielleicht mal zum ersten Teil der Frage. An sich empfehlen wir ja, dass man den Katheter wechselt, wenn es einfach zu wechseln ist. Wir haben ja unterschiedliche Urinkatheter. Die einen sind natürlich einfach zu wechseln, die nach außen hängen, sage ich mal. Aber die inneren Schienen, Uretherschienen und so weiter, das ist schon manchmal tricky. Der Patient muss dann oft in den Operationsraum. Also das muss man von Situation zu Situation, glaube ich, ein bisschen flexibel gestalten. Man muss das, glaube ich, auch nicht apodiktisch sehen, dass man immer sofort gleich zu Anfang den Katheter gewechselt haben muss. Aber im Verlauf macht es doch Sinn, weil man den Biofilm sonst natürlich nicht wegbekommt. Das heißt, normale Blasenkatheter würde ich schon empfehlen, im Verlauf zu wechseln. Leading Uropathogen, das ist so ein offenes Thema in der Tat. Prinzipiell neige ich schon dazu, dass man bestimmte Erreger wichtiger nimmt als andere, also Gramnegative wichtiger als Enterokokken. Vielleicht werden wir da in Zukunft auch so ein bisschen mit mehr Verständnis im Mikrobiom das bisschen anders sehen, dass vielleicht die anderen zwar selbst nicht unbedingt die treibende Kraft sind, aber im Zusammenspiel vielleicht doch dann ihre Bedeutung haben. Momentan weiß ich nicht, ob man das so jetzt schon beantworten kann. Candida würde ich tatsächlich eher hintanstellen. Also, dass wir Patienten mit invasiver Candidiasis haben, das ist extrem selten. Ansonsten sehe ich die Candida eher als Kontamination. Enterokokken, die werden häufiger, vielleicht, weil man sie auch besser nachweist durch die besseren Selektivnährböden, die auch in der Routine mittlerweile verwendet werden. Ob man sie ganz außer Acht lassen sollte in der Therapie, weiß ich derzeit tatsächlich auch noch nicht. Wir behandeln sie durchaus, zumindest bei schweren Infektionen, immer noch mit.
Also wir haben uns auf das Vorgehen geeinigt. Wir behandeln sie, wenn sie über der klassischen Zahl liegen, wenn wir eine Symptomatik haben, wenn es eine Monokultur ist. Das sind so die Kriterien, die wir für uns intern festgelegt haben.
Ja, es ist, ich meine, insgesamt, wenn Sie sensibel sind und Ampicillin alleine geht, dann ist das auch nicht so das Problem. Wo ich das Problem sehe, ist, dass man hat so einen mittelgradig resistenten gramnegativen Erreger, dann ist noch irgendwie der Enterokokkus dabei. Ich würde, das erkläre ich zumindest meinen Assistenzärzten immer lieber dann zwei Engspektrum-Antibiotika nehmen, also das Ampicillin für den Enterokokkus und vielleicht geht ja für den E. coli auch irgendetwas, was ein bisschen enger ist, sodass man eben wirklich auch hier versuchen muss, möglichst antibiotikaresistent zu leben.
Und jetzt ein Spezialfall, angenommen, Sie haben einen Patienten mit einer Candidämie und der gleiche Candida ist, die gleiche Candida-Spezies ist auch im Urin, sodass man hier zumindest sanieren möchte, man würde den Katheter wechseln, aber kann man da mit einem Echinokandin behandeln? Ist das ausreichend? Weil ich habe ja de facto eigentlich keine richtige Penetration in die Blase. Oder muss ich dann immer zwangsläufig ein Azol mit dazu nehmen?
Also prinzipiell nehmen wir lieber das Azol, wenn man tatsächlich dort auch eine Sensibilität hat. Einfach auch wegen der Pharmakokinetik, weil es eben bessere, man denkt zumindest, dass es besser wirkt, ganz gute klinische Studien dazu gibt es gar nicht. Und wir sehen ja die Candida-Infektionen in den letzten Monaten, Jahren deswegen vermehrt, weil es die neuen Antidiabetika, die SGLT2-Inhibitoren gibt, die tatsächlich zumindest, haben wir den Eindruck, ein bisschen mehr Candida-Infektionen oder Kontaminationen zumindest machen.
Das wollte ich Sie auch fragen. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine Entwicklung im Bereich der Kardiologie, die lebensrettend ist, aber die man sich erkauft eben mit vielen Patienten, die Harnwegsinfektionen oder überhaupt auch Hautinfektionen im genitoanalen Bereich haben, dadurch, weil die ja durch den hohen Zuckergehalt des Urins, der dann eben einen guten Nährboden bildet für die Erreger. An der Stelle vielleicht eine Frage, wenn Candida hier eine häufige Rolle spielt und man nicht mit Azol therapieren möchte, da gibt es ja noch das Nitroxolin, also ein ganz altes deutsches Harnwegsantiseptikum, also zugelassen aufgrund von ganz wenigen Daten, muss man sagen, ist aber in der roten Liste aufgeführt, ist zugelassen und hat einen noch nicht ganz verstandenen, aber sehr breiten Wirkmechanismus. Was ist Ihre Meinung dazu? Weil gerade bei Candida ist man ja manchmal immer so ein bisschen, es ist schwierig, den zu behandeln. Oder wenn man über rezidivierende Harnwegsinfektionen spricht und spricht über eine Prophylaxe, dann wird das auch schwer. Aber das Nitroxolin bietet sich da quasi an. Aber haben Sie da Erfahrung damit oder was halten Sie davon?
Ja, durchaus. Also wir nehmen das auch zur Prophylaxe. Nitroxolin, das ist ja durchaus auch ein in Jena sehr, sehr gut beforschtes Antibiotikum. Und es ist eben eine eigene Klasse, das heißt, es induziert auch keine, zu dem, was wir zumindest wissen, keine Kreuzresistenzen, hat auch die Zulassung in der Therapie der unkomplizierten Zystitis, also dafür haben wir es auch in den Leitlinien empfohlen, und hat eben zusätzlich auch eine Wirkung gegenüber Candida, bestimmten Candida-Spezies, sowohl in der Therapie als auch in der Prophylaxe, sodass es ein wirklich wichtiges Antibiotikum ist, was man in bestimmten unter bestimmten Voraussetzungen durchaus auch nehmen soll und nehmen kann. Nun, für die schwere Infektion glaube ich nicht. Da ist es sicherlich nicht bakterizid genug, aber ich sage mal, für rezidivierende Candida-Zystitiden zum Beispiel und auch für die Prophylaxe ist das sicherlich ein sinnvolles Antibiotikum. Und meine persönliche Erfahrung ist eigentlich in dieser Indikation gut. Das heißt, das kann man durchaus verwenden. Vielleicht nochmal einen Sprung zurück zu den SGLT2-Inhibitoren. Man hat ja immer gedacht, dass eben die Glucosurie dann auch die Harnweginfektionen begünstigt. Die Evidenz dazu ist eigentlich nicht vorhanden. Alle Studien in diesem Bereich, und das ist ja in vielen Indikationen mittlerweile, nicht nur beim Diabetes, sondern ja auch der Herzinsuffizienz und so weiter, gezeigt, dass die Harnweginfektionen tatsächlich nicht erhöht sind, aber die Candida-Infektionen erhöht sind. Und wir haben immer mal wieder Patienten, die wirklich dann zwar keine invasiven Candida-Infektionen haben, aber doch durchaus hartnäckig zu therapierende Harnweginfektionen. Dann bilden sich eben so Candida-Bälle, so richtige größere Candida-Formationen, die man teilweise operativ dann auch ausräumen muss. Und dort ist es wirklich ratsam, dass man nochmal das Antidiabetikum sich anguckt. Und wenn es, also so machen wir das derzeit, wenn ein SGLT2-Inhibitor dann auch in der Medikamentenliste ist, dass wir den absetzen und durch ein anderes Antidiabetikum ersetzen oder ersetzen lassen.
Und Sie hatten schon über die Pathophysiologie kurz gesprochen. Die Glucosurie sozusagen erhöht nicht unbedingt die Harnwegsinfektionen, aber Harnwegsinfektionen durch Candida.
Ja, korrekt. Die Glucosurie, also das ist in den vielen Studien, es gibt ja hochrangige Studien, auch mit vielen Patientenzahlen, ist es so, dass die Harnweginfektionen generell gegenüber den anderen Armen nicht erhöht sind. Aber die Candida-Infektionen im Genitalbereich und auch in der Blase offensichtlich. So sehen wir das auch immer mal wieder. Das gibt sicherlich begünstigende Faktoren, also Patienten, die Dauerkatheter haben zum Beispiel, sind solche Risikopatienten. Also das findet man doch immer mal wieder.
Und danke auch für den Hinweis. Nitroxolin, das haben wir tatsächlich auch gesehen in unserer geriatrischen Studienpopulation, kann nicht immer den Progress dann sozusagen zu einer Pyelonephritis tatsächlich aufhalten. Also das ist wirklich nur für leichte Harnwegsinfektionen geeignet. Ja, das war schon sehr, sehr spannend. Ich habe auch viele Fragen, die ich persönlich mit mir rumgetragen habe, gerade hin jetzt gut loswerden können. Wir verlassen die Intensivstation, gehen mal zu einem anderen Spezialfall. Generell wollen wir ja bei Harnwegsinfektionen sehr kurz behandeln, außer bei Männern ist die Prostata betroffen. Dann muss länger behandelt werden und dann muss unter Umständen auch ein anderes Antibiotikum gewählt werden. Wie kann ich denn klinisch sozusagen auf die Idee kommen, dass hier vielleicht eine Prostatitis vorliegt?
Ist auch nicht ganz einfach. Natürlich gibt es die schwergradige Prostatitis, die dann wirklich in der Symptomatik mündet. Das ist nochmal ganz was anderes. Die akute Prostatitis, vielleicht sogar einhergehend mit einem Harnverhalt. Das ist aber so bei den normalen Harnweginfektionen nicht unbedingt immer zu sehen. Das heißt, das ist relativ selten. Die Mitreaktion der Prostata äußert sich dann, wenn man den PSA-Wert bestimmt, dieses prostataspezifische Antigen. Das macht aber nur Sinn, wenn man Vorwerte kennt, weil man weiß ja den individuellen spezifischen PSA-Wert des Patienten gar nicht. Bei der akuten Prostatitis ist der dann extrem hoch. Der geht dann in die 20, 30, 50, 70 Nanogramm pro Milliliter. Aber wenn er leichtgradig erhöht ist, dann kann man das tatsächlich nur vergleichen mit einem Vorwert. Viele Patienten wissen das mittlerweile. Ansonsten gibt es da auch keinen eindeutigen spezifischen Marker, um die Mitreaktion der Prostata zu beurteilen. Wenn es eine akute Prostatitis ist, ja, wie gesagt, dann ist die Symptomatik dahingehend auch führend. Und wenn Patienten eben Schmerzen im Beckenbereich hier angeben, im Dammbereich hier angeben, dann muss man auch daran denken.
Und würden Sie dann die Diagnose sozusagen aufgrund der Klinik, PSA-Wert kann man sich ansehen, woran machen Sie dann fest, ob Sie den Patienten dann entsprechend länger behandeln? Bei der Prostatitis ist es ja deutlich länger als eine Woche, die man da behandeln muss. Am Verlauf, an der Dynamik der Symptome oder woran machen Sie das fest? Oder?
Ja, wir machen es schon an der Symptome fest letzten Endes. Wenn er diese typischen Symptome, das ist eben diese Schmerzen im Darmbereich, wenn er vielleicht sogar einen Harnverhalt hatte, wenn er das erhöhte PSA hatte, dann ist es tatsächlich so, dass, und das ist wirklich nicht immer einfach, die müssen ja dann, man weiß nicht, ob 3 Wochen oder 4 Wochen, aber in dieser Region sollten sie dann eben verlängert behandelt werden, damit es nicht in eine chronisch bakterielle Prostatitis mündet. Und da gibt es auch gute Daten, dass man dadurch das dann auch verhindern könnte. Also man hat da schon eine Verantwortung, weil das eine sind 5 bis 7 Tage und das andere sind eben dann gleich 3 Wochen. Wobei es tatsächlich letztes Jahr eine ganz schöne Studie gab aus Frankreich, die fieberhafte Harnwegsinfektionen verglichen hat bei Männern 1 Woche gegen 2 Wochen. Und da war 2 Wochen tatsächlich auch überlegen. Das heißt, hier ist man jetzt doch wieder bei Männern so ein bisschen vorsichtiger. Wahrscheinlich haben doch ein Großteil dieser Männer eine begleitende Prostatitis, die dann einfach auch durch eine längere Therapie dann besser laufen, als wenn man sie zu kurz therapiert.
Gibt es typische Risikofaktoren, wenn ein Mann sich mit einer Harnwegsinfektion vorstellt, anamnestische oder aufgrund der Komorbiditäten, wo ich an eine Prostatitis denken muss?
Ja, so richtig herausgearbeitet nicht, aber eine größere Prostata-Miktionsbeschwerden vorher schon, das ist etwas, was das begünstigt, weil allein der hohe Druck beim Wasserlassen schon zu einem Influx von Urin in die Prostata führen lässt. Und wenn der dann noch infiziert ist, dann ist das durchaus etwas, was dem wahrscheinlich Vorschub leistet. Das sind so pathophysiologische Eigenheiten, die wir kennen. Und so ein hoher Druck kann natürlich durch die hohe Prostata entstehen. Es kann auch mal durch eine Koordinationsstörung im Beckenboden bei jüngeren Patienten entstehen, aber das führt dann durchaus dazu, dass wahrscheinlich eher so ein Organ sich dann infiziert auch.
Kommen wir als nächstes mal zur sozusagen hauptdiagnostischen Methode, zu dem Urinsticks. Da gibt es ja auch immer viele Mythen und Unsicherheiten. Wie muss ich diesen Urinsticks lesen? Also welchen Stellenwert hat das Nitrat? Welchen Stellenwert haben die Bakterien im Urin? Was mache ich, wenn ich Bakterien nachweise, aber kein Nitrat finde? Und die Leukozyten, wie gehen Sie damit um? Also einfach mal so die Basics sozusagen, nachdem wir die ganz komplexe Situation gleich zu Beginn besprochen haben.
Ja gut, Urinsticks ist eine alte, ein altes Diagnostikum, sage ich mal. So ganz schlecht ist er nicht. Man könnte ihn sicherlich heutzutage ein bisschen besser machen. Ich hoffe, da geben sich in der Zukunft auch ein paar Verbesserungen. Letzten Endes fordern wir mittlerweile ja schon, dass wir für die Diagnostik einer Harnwegsinfektion neben der reinen Mikrobiologie auch irgendeine Wirtsantwort feststellen wollen. Ob das Leukozyten sind, ob das, wenn man mehr sophisticated gehen will, ob das Zytokine sind, aber irgendeine Wirtsantwort wollen wir. Und mittlerweile geht es durchaus auch dahin, dass man sieht, dass die alten Grenzen von Leukozyten pro Mikroliter, 10 pro Mikroliter, dass das vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Aus den Niederlanden eine Forschungsgruppe, die haben sich da so ein bisschen mehr damit befasst und zeigen jetzt doch, dass höhere Leukozytenzahlen, die man ja exakt auch mit der Flowzytometrie, die ja in den Kliniken durchaus auch überall verfügbar ist, auch sehr, sehr exakt messen kann, dass hier Grenzwerte von 100 oder 200 Leukozyten pro Mikroliter wahrscheinlich eher zielführend sind. Aber generell fordern wir natürlich neben den Bakterien auch die Leukozyten und die Symptome, lokale Symptome und, wenn es eine schwerere Infektion ist, eben auch systemische Symptome. Und ich glaube, in dieser Richtung sollte sich mittlerweile auch die Definition und Diagnostik der Harnwegsinfektionen richten, dass es eben ein Konglomerat von Zeichen und klinischen Zeichen und Laborzeichen ist, was dann zur Diagnostik der Harnwegsinfektion führen sollte. Nitrit, ja, gut, das ist durchaus ein wertvoller Marker. Nicht alle Bakterien produzieren das. Das wissen wir nicht in allen Situationen, auch bei der Zystitis. Wenn die Verweildauer zu kurz ist, kann es auch negativ, falsch negativ sein. Wenn es positiv ist, kann man es gut verwerten. Wenn es negativ ist, ist es eben nicht gut verwertbar. So, glaube ich, kann man damit umgehen. Und die Leukozytenesterase ist im Vergleich zur Flowzytometrie ein bisschen schlechter, aber nicht ganz schlechter. Also das kann man durchaus verwenden, sodass das nach wie vor seinen Stellenwert hat, denke ich, der Status und der Stix.
Würde eigentlich sozusagen ein positiver Urinstix mit Bakterien, mit Nitrit und mit Leukozyten in Abwesenheit von Symptomen, zum Beispiel bei einem geriatrischen Patienten, wo sich das Problem häufig stellt, würde das schon eine Therapie rechtfertigen oder würden Sie weitere Symptome fordern?
Nö, das rechtfertigt keine Therapie. Das ist auch so ein typisches Zeichen einer asymptomatischen Bakterie. Beim geriatrischen Patienten ist es manchmal schwierig, die Symptome einzuschätzen. Aber wie gesagt, auch in der asymptomatischen Bakterie haben wir eben zumindest niedrigschwellig Zeichen der Immunantwort, wenn man so will. Da sind wir mit den normalen Leukozyten noch nicht so weit, ob man das auch unterscheiden kann. Aber solange, sage ich mal, keine deutlichen Symptome zu sehen sind, würde man eher abraten von einer antibiotischen Therapie. Das wurde auch kürzlich erst in einer größeren amerikanischen Studie, ja, die in JAMA publiziert wurde, gezeigt. Das geht eben in die Richtung Diagnostic Stewardship. Man hat dort gar nicht die Urine dann weiter untersucht und nur dadurch hat man, und das eben gar nicht dem Behandler wiedergespiegelt, was da rauskam. Und das alleine nur hat geholfen, die Antibiotikatherapien zu reduzieren. Wenn man immer wieder geschult hat, hat man trotzdem 80% unnötig dieser Patienten mit der asymptomatischen Bakterie antibiotisch therapiert. Und so haben wir es auch in der Leitlinie empfohlen und auch beschrieben, dass man alleine nur, weil der Urin komisch aussieht, komisch riecht, man am besten gar keine Untersuchung anstoßen sollte, weil das führt dann unweigerlich irgendwie zur Therapie. Und häufig sind die multiresistent, die Patienten kommen dann ins Krankenhaus oder werden gesendet und sollten dann IV-therapeutisch am besten noch mit dem Carbapenem therapiert werden. Also das ist eben immer so diese Kaskade, die man möglichst ganz zu Anfang am besten schon unterbricht.
Das ist eine sehr wichtige Studie. Vielen Dank für den Hinweis. Die hatten wir auch schon identifiziert für unsere Zeitschrift für Infektionstherapie und eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass man mit Diagnostic Stewardship bei bestimmten Indikationen genauso viel erreichen kann wie mit Antibiotic Stewardship, weil man noch früher einsetzt. Also wir werden diese Studie in den Shownotes verlinken. Die ist absolut lesenswert. Als nächstes würde ich mit Ihnen gern über die kalkulierte Therapie sprechen. Also wenn wir jetzt in der Hausarztpraxis beginnen, die neue Leitlinie liegt noch bei der AWMF sozusagen, die Sie schon fertiggestellt haben. Vielleicht können Sie uns trotzdem so ein Sneak Preview geben und sagen, was jetzt in der neuen Leitlinienversion für die ambulant therapierte Harnwegsinfektion die erste Wahl ist.
Ja, die Leitlinie, die hat eben, wie Sie sagen, die ambulant erworbenen oder zu therapierenden Harnweginfektionen zugrunde. Da gehört zum Beispiel die Therapie der unkomplizierten Zystitis, auch die Prävention der rezidivierenden unteren Harnweginfektion und die sogenannte unkomplizierte Pyelonephritis. Das trifft nicht überall auf Wohlwollen, dass es auch unkomplizierte Pyelonephritiden gibt. Da ist gemeint eben die aszendierende bei der normalen Frau, die keine Risikofaktoren hat, die aszendierende Pyelonephritis. Und wir hatten ein zusätzliches Kapitel hineingenommen, die geriatrischen Patienten, also die zu ambulant zu therapierenden geriatrischen Patienten. Nun, wenn wir bei der unkomplizierten Zystitis bleiben, was hat sich so geändert? Man muss sagen, relativ wenig in der Antibiotikatherapie. Gott sei Dank sind dort wirklich die Resistenzraten über die letzten Jahre fast komplett konstant geblieben. Es gibt ja da nicht immer gute Daten dazu, auch wenn die so häufig ist, die unkomplizierte Zystitis. Aber zum Beispiel gab es eine eine große Studie, die Redare-Studie, die eben ganz speziell diese Entität untersucht hat. Wir hatten auch einige Untersuchungen dazu gemacht und da hat sich wirklich gezeigt, dass die typischen 4 Antibiotika, die in erster Linie zur Therapie der unkomplizierten Zystitis empfohlen wird, also Fosfomycin, Prometamol, Nitrofurantoin, Nitroxolin, Pifmethylinam, komplett sensibel geblieben sind, also sehr, sehr niedrige Resistenzraten hatten. Wir haben ja da immer so als Grenze, sage ich mal, 20%. Diese 4, die liegen deutlich unter 10%, sodass die als erste Linie auf alle Fälle empfohlen werden. Das Trimetoprim, das hat so ein bisschen höhere Resistenzraten, liegt aber auch noch unter 20%. Das ist regional auch etwas unterschiedlich, sodass das auch gewissermaßen so in die First-Line-Therapie fallen kann, mit Ausnahme der Patientinnen, die rezidivierende Zystitiden haben. Dort ist die Resistenzlage in dem Bereich tatsächlich höher. Und alle anderen Antibiotika sollten eigentlich nicht verwendet werden. Dazu zählen die Cephalosporine und die Fluoquinolone. Bei den Fluoquinolonen ja auch noch wegen der Nebenwirkungen, aber eben auch wegen des Kollateralschadens, den diese beiden Antibiotika dann auch bringen. Also das ist, glaube ich, so für die Antibiotika-Primärtherapie so eine ganz gute Zusammenfassung. Was sich noch geändert...
Eine kurze Zwischenfrage. Ja? Fosfomycin, diese Einmalgabe, da gibt es ja auch Studien, die legen nahe, dass man vielleicht am dritten Tag nochmal gibt, oder es gibt einige, die sagen auch, man muss doch über 3 Tage therapieren. Hat sich die Leitlinie dazu auch geäußert?
Ja, wir haben das tatsächlich im Detail auch untersucht und es gibt mehrere Meta-Analysen, die sich tatsächlich damit befasst haben und sind zu dem Schluss gekommen, dass doch die einmalige Gabe ausreicht. Ich bekomme auch immer wieder Rückmeldungen, insbesondere von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, dass doch dort häufiger Therapieversager sind. Das ist in der Literaturevidenz nicht herauszufinden. Also wir haben das wirklich im Detail auch angeguckt und sind bei der Einmalgabe geblieben, weil die Evidenz, hochrangige Evidenz, das einfach so nahelegt. Evidenz ist auch ein gutes Stichwort, weil mittlerweile ja auch die Strategie mehr und mehr Eingang findet, ob man die unkomplizierte Zystitis überhaupt antibiotisch therapieren muss. Und da gab es auch schon bei der letzten Fassung der Leitlinie erste Studien, die das nicht in Frage gestellt haben, aber die Evidenz gezeigt haben, dass doch ein großer Anteil von Patientinnen auch mit Nicht-Antibiotika-Präparaten, dazu gehören zum Beispiel nicht-steroidale Antirheumatika, also zum Beispiel Diclofenac, Ibuprofen, aber auch bestimmte phytotherapeutische Substanzen, BNO 1045 zum Beispiel ist so etwas. Da hat sich wirklich deutlich die Evidenz auch verstärkt. Es gibt eine Reihe von randomisierten Studien. Es gibt sogar einen, wo wir auch beteiligt waren, einen Individual Patient Data Meta-Analysis Report. Das ist ja leitlinientechnisch die höchste Evidenzstufe, die auch wirklich zeigt, dass wenn man alles zusammennimmt, dass ungefähr 2/3 der Patientinnen in der akuten Phase ohne Antibiotikum therapiert werden können. Gibt dann natürlich Therapieversager dann in ein Drittel, bis zu 1/3 der Fälle, aber trotzdem könnte man dort in 2/3 der Fälle auch ohne Antibiotika therapieren und das ist schon ein guter Weg. Das muss man mit den Patientinnen auch besprechen, die muss man dazu zu beraten und viele sind einfach auch bereit, das zu gehen. Man muss auch besprechen, dass die Pyelonephritis-Rate leicht erhöht ist. Normalerweise ist sie ja so bei 0,5%. In den Nicht-Antibiotika-Bereichen ist es dann ungefähr 2%, also ist schon erhöht, aber trotzdem noch in einem unserer Meinung nach niedrigen Bereich. Und da ist die Evidenz einfach deutlich besser geworden, sodass man das mehr auch empfehlen kann. Dann für die unkomplizierte Pyelonephritis ist es so, da hat sich in der oralen Therapie leider nicht viel verändert, einfach weil wir wenig orale Therapeutika haben. Das ist einfach das Problem. Da gibt es wenig oral wirksame Medikamente. Was bleibt, sind die Fluoquinolone, die nach wie vor dort ihren Einsatz haben bei der unkomplizierten Pyelonephritis und als orales Cephalosporin leider nur das Cefpodoxin-Proxetil Das ist natürlich im Vergleich zu intravenösen Cephalosporinen deutlich niedriger dosiert. Ja, das ist deutlich niedriger dosiert. Aber hier brauchen wir wirklich neue Medikamente, die man auch in resistenten Fällen oral vielleicht besser einsetzen kann. Ob jetzt die oralen Carbapeneme, die ja durchaus auch in Studien getestet wurden, da das richtungsweisende Medikament sind, weiß ich aus Antimicrobial Stewardship Aspekten nicht unbedingt, aber trotzdem braucht man hier einfach etwas, was es uns so ein bisschen oral erleichtert, weil die meisten dieser Patientinnen werden natürlich auf Outpatient-Basis noch behandelt. IV-therapeutisch?
Ganz kurz eine Zwischenfrage. Und zwar, Sie hatten schon darauf hingewiesen, die Studien mit Ibuprofen zum Beispiel versus Antibiotikum, dass zwei Drittel der Patientinnen damit auch gut behandelt werden können, aber dass die Rate für Pyelonephritis etwas erhöht ist im Ibuprofenarm. Das hatte ich mal mit Jutta Pleidorn diskutiert, die ja auch die Ordinaria bei uns in Jena im Institut für Allgemeinmedizin ist und einige dieser Studien geleitet hat. Und sie meinte, mittlerweile suchen wir danach, einen Patientenphänotyp sozusagen herauszuarbeiten, von dem wir wissen, der schreitet definitiv nicht vor zur Pyelonephritis oder der hat ein erhöhtes Risiko, um eben diese Ibuprofen-Therapie, die ja bislang draußen, glaube ich, kaum gemacht wird oder sehr wenig umgesetzt wird, noch sicherer zu machen. Gibt es da neue Erkenntnisse?
Ja, wir hatten eben in dieser Individual Patient Data Meta-Analysis versucht, da Phänotypen rauszuarbeiten, auch mit Frau Bleidorn und Frau Gaggior, die ja in gesamt diese Studien auch mit durchgeführt haben. Auch wir hatten in einer Studie mit BNO-1045, also dem Canephron, das versucht herauszubekommen. So ganz straightforward gibt es noch keine phänotypischen Kriterien. Was vielleicht ein Kriterium ist, das hat sich immer wieder gezeigt, ist Hämaturie, also Patientinnen, die eine hämorrhagische Zystitis haben. Die würden wahrscheinlich doch eher von einer Antibiotikatherapie profitieren, aber bisher hatten wir das nicht eindeutig festlegen können. Da war auch diese Meta-Analyse offen geblieben. Was wahrscheinlich pragmatisch ist, das ist ja auch gezeigt worden, dass die Patienten dann eine Delayed Prescription haben, also dass sie hier das Antibiotikum erst dann nehmen würden, wenn sie wirklich ein Therapieversager sind oder weitere Beschwerden haben. Wird eine Aufgabe sein für die Zukunft, weil das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn man gleich zu Beginn sagen könnte, du bekommst das Antibiotikum und du brauchst es nicht, du kannst letzten Endes mit einem Nicht-Antibiotikum therapiert werden. Also da bleibt noch ein bisschen Weg vor uns. Ganz so einfach ist es noch nicht gewesen, aber vielleicht findet man tatsächlich mal etwas auch in der Zukunft. Vielleicht gibt es zusätzliche Biomarker, die man hierfür auch im Urin dann irgendwann mal herausfindet.
Das wäre schön, das dann als Point-of-Care-Test natürlich, ne?
Korrekt, ja, korrekt. Das muss alles Point of Care sein. Ansonsten hilft es für die Versorgung dieser häufigen Infektionen relativ wenig.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Ihnen kurz unsere Lernplattform Wissen wirkt vorstellen. Hier finden Sie Publikationen wie hochwertige Themenhefte und Fragen- und Antwortenhefte, Videos, Podcast-Folgen und Sie können die dazugehörigen CME-Module direkt bearbeiten. Laden Sie die App Wissen wirkt für Android und Apple auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter oder besuchen Sie die Website www.wissenwirkt.com für weitere Informationen. Die Links finden Sie auch in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen eine interessante Fortsetzung der Podcast-Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast.
Ich hatte Sie allerdings unterbrochen. Sie wollten über die kalkulierte IV-Therapie sozusagen bei der Pyelonephritis sprechen, was wir da für Therapieoptionen haben. Vielleicht können Sie dabei auch gleich darauf eingehen, ob man die Kolonisationsbefunde, weil einige Patienten sind ja Patienten, die vorher auch hospitalisiert werden, heute wird oder hospitalisiert waren. Heutzutage wird ja auch sehr viel gescreent und man hat zum Teil dann schon Einsicht in die Akten des vorhergehenden Krankenhausaufenthaltes. Was muss man da berücksichtigen bei der Therapie?
Ja, das ist, wenn man natürlich Vorbefunde hat, mikrobiologische Vorbefunde hat, dann hilft das einem natürlich schon. Das passt jetzt nicht so unbedingt in die Entität der unkomplizierten Pyelonephritis, weil die natürlich eher spontan auftreten. Das sind dann eher die Patienten, die rezidivierende Pyelonephritiden haben, die haben dann üblicherweise komplizierende Faktoren, entweder Steine oder Ureterschienen oder andere Katheter, dann weiß man zumindest, ist hier zum Beispiel ein Pseudomonas, der ja ganz anders therapiert werden muss, oder ein sensibler E. coli oder ein E. coli mit dem ESBL. Ich denke, auch wenn die Datenlage dann nicht so gut ist, dass man diese Vorbefunde durchaus in das Kalkül der kalkulierten oder empirischen Therapie hineinnehmen muss. Und ansonsten, wenn eben solche Risikofaktoren nicht vorliegen, man durchaus enger auch therapieren kann. Für die unkomplizierte Pyelonephritis spielen eben dann in erster Linie neben den Fluoquinolonen IV, die man da vielleicht nicht unbedingt immer gleich an erster Stelle geben muss, zum Beispiel Cephalosporine IV eine Rolle. Und durchaus auch, und da gibt es ja auch eine schöne Studie, auch das Temozilin, wenn man hier auch mal zum Beispiel Antimicrobial Stewardship Aspekte in den Vordergrund stellen will und eine Entwicklung resistenter Erreger oder Clostridium difficile im Darm verhindern will und zum Beispiel auch ESBL-bildende, also Schmalspektrum, ich sage jetzt mal ESBL-bildende Bakterien auch im Kalkül hat. Also das sind letzten Endes die Antibiotika, die man dort auch verwenden kann, bevor man dann wirklich auch auf die ganz breiten Antibiotika wie Carbapeneme oder die Reserveantibiotika, die geschützten Cephalosporine oder die neuen Cephalosporine gehen muss. Also hier glaube ich, gibt es durchaus verschiedene Ebenen. Und ja, wo steige ich ein? Da spielen natürlich die Patientenbegleitfaktoren durchaus eine große Rolle. Wie man die einsetzt, ist nach wie vor nicht so ganz klar. Aber ich hatte es ein bisschen erwähnt, man kann durchaus an den Phänotypen, also Katheter und anderen Phänotypen, vielleicht sich so ein bisschen entlang hangeln. Solange wir eben keine, auch hier spielt sicherlich die Point-of-Care-Diagnostik in der Zukunft eine große, große Rolle, einfach weil diese Patienten so häufig sind.
Wir würden natürlich, Sie haben auch über die neuen geschützten Beta-Lactam-Antibiotika gesprochen, also die mit Carbapenemase-Inhibitoren zum Beispiel, und da hatten Sie ja auch sehr hochrangige Studien dazu publiziert. Momentan würden wir die aber wahrscheinlich nur einsetzen, wenn wir tatsächlich einen Erreger mit Carbapenem-Resistenz nachweisen, so wie es der gemeinsame Bundesausschuss der qualitätsgesicherten Anwendung dieser neuen Reserveantibiotika auch vorsieht. An der Stelle vielleicht noch eine Frage. Es gibt jetzt auch bald das Cefepime-Emnetazobactam, das nicht alle Carbapenemasen hemmt. Wie würden Sie das einschätzen? Wo hat das für Sie da den Stellenwert?
Ja, Cefepime-Enmetazobactam hat ja in der Studie besser performt, sage ich mal, als Piperacillin-Tazobactam. Das wurde ja eben nicht mit dem Carbapenem verglichen, sondern mit dem Piperacillin-Tazobactam. Und da würde ich es vielleicht auch, und das ist ja durchaus wichtig, ich persönlich würde es dort einsetzen als vor dem Carbapenem. Wahrscheinlich wird es, weil die Regularien für die Reserveantibiotika so ein bisschen anders sind, am Ende vielleicht doch nicht dort seinen Einsatz finden, aber generell, da es besser als Piperacillin-Tazobactam ist, bevor man vielleicht das Carbapenem einsetzt, wäre es durchaus dort auch ein meiner Ansicht nach ganz guter Einsatz. Es hat offensichtlich eine bessere Bindung als das Tazobactam an den Beta-Lactamasen und könnte durchaus hier diese Brücke machen. Ich würde es nicht nach den Carbapenemen sehen, muss ich sagen. Aber gut, das wird die Zukunft zeigen, wo dann die, ja, das sind ja auch durchaus regulatorische Parameter, wo es dann wirklich hingeschoben wird.
Wir hatten in einem unserer Podcast-Folgen auch die ESCMID-Guidelines zur Therapie von multiresistenten Gram-Negativen, die ja sehr, sehr umstritten ist auch, weil sie eben sehr viel auf alte Substanzen setzt. Aber etwas, was einem bei einem Carbapenem-resistenten Gram-Negativen mit einem Fokus Harnwegsinfektionen sofort einfällt, ist natürlich das Aminoglykosid. Da haben wir nach wie vor recht gute Resistenzraten. Wir wissen, die Aminoglykoside penetrieren sehr schlecht, aber nun gerade in die Harnwege penetrieren sie ziemlich gut. Was halten Sie davon? Also die ESCMID hält es ja für eine Möglichkeit. Würden Sie bei einer Pyelonephritis mit Verdacht auf einem Carbapenem-resistenten Gram-Negativen eine Aminoglykosid-Monotherapie machen?
Ja, muss ich tief Luft holen, aus folgendem Grund, weil die Aminoglykosid-Monotherapie eigentlich in klinischen Studien nicht gut gezeigt wurde. Die ganzen alten Studien mit den alten Aminoglykosiden waren alle so aufgebaut, dass zumindest eine Cephalosporin-Antherapie stattgefunden hat und dann wurde mit dem Aminoglykosid weiter therapiert. Nun haben wir ja vor einigen Jahren auch eine Studie mit einem neuen Aminoglykosid gemacht, dem Platzomycin, was eben auch gegen carbapenem-resistente Erreger und auch Aminoglykosid-dasenbildende Erreger aktiv war. Und das war ja tatsächlich in der Monotherapie und hat wirklich gute Ergebnisse gezeigt. Und die große Angst vor den Nebenwirkungen, Niereninsuffizienz und Taubheit und so, das war alles unbegründet. Das konnte man eigentlich wirklich ausräumen, sodass man die Aminoglykoside wirklich nochmal auch vor dem Hintergrund vielleicht ein bisschen weniger ängstlich beäugen sollte. Die sind ja eigentlich hauptsächlich wegen den Nebenwirkungen rausgefallen. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich so begründet war. Denn ich bin mir nicht sicher, ob das so evidenzbasiert ist, dass tatsächlich auch die Nebenwirkungen, ich glaube, es war damals einfach so, es gab andere Präparate und dann hat man gesagt, dann nehme ich lieber die anderen Präparate. Das ist eher historisch begründet.
Gut, also da kann man nochmal genauer hinsehen, gerade für das Platzomycin, ob das nicht doch dort einen Stellenwert hat. Es gibt eine zweite Substanz, die in der Einsatz als Monotherapie etwas umstritten ist, das Phosphomycin, also bei der Einmalgabe bei ambulant erworbenen Narbenwegsinfektionen, die ambulant therapiert werden, ist es sicherlich nachvollziehbar, dass man da eine Monotherapie macht mit einer Einmalgabe, weil eine Resistenz ja nicht so schnell selektiert wird. Aber wie sieht es aus bei der Pyelonephritis? Die Amerikaner testen ja das Phosphomycin auch in der Monotherapie. Die Europäer haben da immer Sorge, dass man relativ schnell hier Resistenzen selektiert. In vitro ist es tatsächlich so, dass es über Punktmutationen Resistenzen geben kann, aber in der Klinik scheint es doch nicht so eklatant zu sein. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Also kann ich Phosphomycin als Monotherapie IV bei einer Pyelonephritis geben?
Na gut, es gibt durchaus Daten dazu. Es gibt eine relativ große Studie von Keith Kay, der das in hoher Dosierung verwendet hat und auch gegen Piperacillin Tazobactam getestet hat. Und da war es durchaus nicht unterlegen, sodass das waren jetzt nicht nur Pyelonephritis, also die gesamte komplizierte Harnweginfektionen, aber in der Regel sind da auch immer 30-35% Pyelonephritiden dabei und auch die Subgruppenanalyse hat dort bei den Pyelonephritiden kein Signal gezeigt, dass das nicht möglich wäre, sodass ich schon denke, dass das auch als Monosubstanz für die Pyelonephritis zum Einsatz ist. IV, intravenös, also nicht oral, sondern intravenös, muss man schon unterscheiden. Die Dosis war hoch, aber trotz alledem Nebenwirkungen waren meines Wissens dort nicht stark aufgefallen.
Und es gab auch keinen Hinweis auf eine verstärkte Selektion von Resistenzen?
Nicht, dass ich wüsste. Das ist natürlich immer die Frage, wo man sucht. Die Resistenzentwicklung im Harntrakt ist ja bei vielen Studien, auch über die langen Prophylaxestudien, relativ schwer herauszuarbeiten, weil wahrscheinlich die Resistenz ganz woanders entsteht, aber in der Studie war meines Wissens keine deutliche Resistenzentwicklung zu sehen. Das war ja auch immer für die orale Therapie der unkomplizierten Zystitis ein Kritikpunkt, dass man gesagt hat, das wird so häufig eingesetzt. Es entstehen Resistenzen und dann haben die Patienten, wenn sie dann auf der Intensivstation sind, auf einmal resistente Erreger. Bisher war das zumindest in weiten Ländern nicht der Fall, außer vielleicht in Spanien, da ist das so ein bisschen angestiegen, die Resistenz, aber ansonsten war das bisher nicht sichtbar.
Also auch eine Option, die man im Hinterkopf behalten
kann. Denke ich schon, ja.
Kommen wir von der Auswahl der Medikation zur Therapiedauer. Die Harnwegsinfektionen waren ja schon immer sozusagen ein Fokus, wo Antibiotic Stewardship gut gegriffen hat, wo man gut Therapiedauer sparen konnte und eigentlich jede Studie, die versucht hat, noch kürzer zu therapieren, vielleicht jetzt mit Ausnahme der Prostatitis, gezeigt hat, dass das möglich ist. Wie lange soll man therapieren bei den ambulant therapierten Harnwegsinfektionen, bei der Pyelonephritis und vielleicht sind ja auch Direktor der Klinik für Kinderurologie. Da gibt es ja auch immer, da habe ich das zum Teil auch gelernt von Pädiatern, dass man bei Kindern länger behandelt, weil man Sorge hat, dass durch die Harnwegsinfektion Nierenschäden entstehen können. Ist das noch so oder ist das mittlerweile widerlegt? Wie lange würden Sie therapieren?
Also bleiben wir mal zunächst bei den Erwachsenen. Ich denke, es gab einige Studien, die eben 5 gegen 7 Tage untersucht haben und haben keinen Unterschied gezeigt. Das heißt, man wird, denke ich schon, die meisten Pyelonephritiden auch mit 5-tägiger Therapie gut therapieren können. Klar gibt es immer auch individuelle Besonderheiten. Das muss man einfach auch so ein bisschen im Kalkül haben, wenn der Patientin, sage ich mal, ich nehme jetzt hauptsächlich die Patientinnen hier rein bei der unkomplizierten Pyelonephritis, wenn es der Patientin allerdings gut geht, keine großen komplizierten Faktoren sind, dann meine Erfahrung reicht in aller Regel eine 5-tägige Therapie. Das wurde insbesondere bei den Fluorquinolonen eben gezeigt. Dosis hoch, aber 5 Tage ausreichend. Wenn es dort immer noch so ein bisschen Beschwerden gibt, dann muss man vielleicht 7 Tage therapieren. Aber das ist in aller Regel auch das absolute, ich will nicht sagen Maximum, aber ich sage so der Mittelwert, mit dem man eigentlich arbeiten kann. Deswegen haben wir das auch immer so als 5 bis 7 Tage bezeichnet. Die neueren Antibiotika wurden alle so mit 7 Tage getestet. Da hat man sich wahrscheinlich nicht getraut, einfach eine kürzere Therapie anzugehen. Aber ich glaube, mit einem guten klinischen Verstand kann man mit 5 Tagen in aller Regel ganz gut therapieren. Kinder wurden insbesondere ja dort untersucht, wenn dort Reflux vorliegt. Dort, das ist ja, sage ich mal, so die Hauptentität, wo Kinder mit Pyelonephritiden untersucht wurden. Und da hat man zwar gesehen, durch das, da geht es eher um die Prophylaxe, durch die Antibiotika-Prophylaxe, weil viele Kinder eben maturieren. Das heißt, wenn die größer werden, dann hört irgendwann der Reflux auf, zumindest wenn er niedriggradiger ist. Und dann kann man, so ist die, ich will nicht sagen Lehrmeinung, aber so ist die Ansicht, dass man, wenn man diese Jahre überbrückt mit einer Antibiotika-Dauerprophylaxe, dass man fieberhafte Infektionen und vielleicht auch Nierennarben vermeiden kann. Das mit den fieberhaften Infektionen, das hat sich gezeigt in der Tat, dass man die fieberhaften Infektionen tatsächlich durch die Antibiotika-Dauerprophylaxe verhindern kann, die Nierennarben nicht. Und da gibt es unterschiedliche Ideen dahinter. Die eine Idee war, dass man gesagt hat, naja, man hat in diese Studien ja solche Kinder eingeschlossen, die bereits 1 oder 2 Pyelonephritiden hatten. Das heißt, da hat man gesagt, die hatten einfach durch vorhergehende Infektionsvorgänge oder was auch immer, Entzündungsvorgänge in der Niere bereits die Anlage zu diesen Nierennarben bekommen. Und deswegen hat es jetzt auch ganz kürzlich erst letztes Jahr im New England Journal eine Studie gegeben aus Italien, die eben diese Kinder ganz früh eingeschlossen haben, mit wenigen Wochen bereits, bevor die erste Infektion überhaupt da war. Das heißt, Kinder, die einen höhergradigen Reflux hatten, hatten eben eine Prophylaxe bekommen und trotzdem war die Anzahl der Kinder, die Nierennarben entwickelt haben, nicht unterschiedlich, und das hängt doch wahrscheinlich einfach mit der Störung, sage ich mal, in der Entwicklung der Niere selbst an. Das heißt, Kinder, die einen Reflux haben, dort ist ja am Ureter diese Ureterknospe etwas später ausgesprosst. Das Ostium liegt lateral und da trifft es eben nicht zum optimalen Zeitpunkt auf dieses sogenannte metanephrogene Blastem, und dadurch gibt es einfach embryologisch wahrscheinlich auch Probleme in der Nierenentwicklung, sodass das sicherlich mehrschichtig meiner Ansicht nach ist. Nun zur Therapiedauer bei Pyelonephritis und Kindern. Ich glaube nicht, dass da viel Unterschied ist, muss ich sagen, in der Dauer der Therapie. Es ist nur so, dass die Studien diesbezüglich einfach nicht vorhanden sind. Ich würde nicht denken, dass man da viel länger, wenn es dem Kind gut geht, viel länger therapieren muss, um Nierennarben zu verhindern. Es wird vielleicht noch in der Zukunft da noch etwas mehr Studien geben. Es gab eine Pilotstudie, die ich mal gesehen habe aus dem Iran, die ganz interessantes Ergebnis hatte. Man hat ja versucht, das auch zum Beispiel mit Steroiden zu kombinieren, um eben diese Nierennarben zu verhindern. Das war alles nicht erfolgreich. Die hatten verschiedene nicht saturierte Fettsäuren hinzugegeben und hatten da ein ganz gutes Auskommen gehabt. Also vielleicht gibt es jenseits der reinen Bakterientherapie, sage ich mal, noch etwas, was wir nicht verstanden haben, wo man in der Immuntherapie einsteigen muss, um vielleicht tatsächlich dort ein bisschen einen Benefit zu haben, weil ja wahrscheinlich doch die Leukozyten hier unter Umständen Schaden setzen könnten. Aber das ist bisher noch rein experimentell und wir wissen auch gar nicht, wo wir da momentan ansetzen sollten.
Sie haben auch eine schöne Brücke geschlagen zum letzten Punkt, den ich mit Ihnen diskutieren wollte, nämlich was machen wir mit rezidivierenden Harnwegsinfektionen? Also zum einen vielleicht ganz kurz, was ist eine Definition, was überhaupt eine rezidivierende Harnwegsinfektion ist? Und dann gibt es ja zwei wesentliche Konzepte meines Wissens oder drei wesentliche Konzepte. Es gibt Impfungen, die aus Bakterien, Lysaten bestehen, wo es meines Wissens aber zumindest, es gibt keine STIKO-Empfehlung, es gibt auch relativ wenig Evidenz, aber die sind verfügbar und gelistet. Dann wird man natürlich immer wieder in Meta-Analysen der Cranberry-Saft diskutiert, wobei wir hatten letztens in der Zeitschrift für Infektionstherapie gesehen, dass man mit einer Verdopplung der Trinkmenge bei jungen Frauen auch die Harnwegsinfektionsrate halbieren kann sozusagen. Also einfach so ab 2 bis 3 Liter wird es deutlich besser. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das hatten wir zu Beginn des Podcasts kurz angerissen, der Antibiotika-Prophylaxe, also eine Dauereinnahme. Also wenn Sie diese drei Strategien vielleicht mal einordnen würden, was sind die Pro und Cons, wie machen Sie es?
Ja, Sie hatten mit der Definition angefangen. Das sollte man tatsächlich auch immer beherzigen. Definition ist eigentlich 2 pro Halbjahr mikrobiologisch nachgewiesene Infektionen oder 3 im Jahr. Und da hatten wir weiterhin auch durchaus Wert darauf gelegt, dass man zumindest einen Nachweis führt. Das ist ja immer das Problem, dass sehr häufig die Harnwegsinfektionen einfach, ich will mal ein bisschen überspitzt sagen, liederlich diagnostiziert werden. Das heißt, man macht sich keine Mühe in die Diagnostik, sondern gibt gleich das Antibiotikum. Und häufig sind es gar nicht Harnwegsinfektionen, was die Patientinnen hatten, sondern es sind vielleicht ganz andere Ursachen, also über aktive Harnblase oder andere Ursachen, vielleicht auch gynäkologische Veränderungen, Infektionen, die Ursache der Beschwerden sind. Zumindest sollte es irgendwie nachgewiesen sein. Vielleicht in einem Nebensatz hier, wir hatten auch einen Fragebogen eben entwickelt, der durchaus sehr akkurat ist, den Acute Cystitis Symptom Score, den jede Frau selbst ausfüllen kann, wenn sie dort einen Score hat von 6 oder höher. Dann ist Sensitivität und Spezifität, dass es sich um eine bakterielle Harnwegsinfektion handelt, fast 90%, ohne dass man zusätzliche Analysen machen muss. Also jedenfalls sollte es irgendwie nachgewiesen sein, dass es sich wirklich um eine Harnwegsinfektion handelt. Also das mal zur Definition. Und dann ist es so, dass durchaus ja, fast 5 Strategien zur Verfügung stehen, eine nicht-antibiotische Prophylaxe durchzuführen. Die erste Strategie, die sollte man auf alle Fälle immer mit den Patientinnen besprechen, sind Verhaltensmaßnahmen. Hatten es angeführt, Trinkmenge. Gibt es eine schöne Studie von McHooten, der eben gezeigt hat, dass bei den Patientinnen, die wirklich ganz wenig trinken, also unter 1,5 Liter, dass wenn die mehr trinken, es einen deutlichen Benefit hat und sie dadurch allein schon die Rezidivraten reduzieren können. Andere Verhaltensmaßnahmen ist zum Beispiel, wenn zur Empfängnisverhütung zum Beispiel bestimmte Spermizide oder Diaphragmen verwendet werden, die können das vaginale Milieu, das vaginale Mikrobiom schädigen. Da kann man auch, wenn man eine andere Form der Verhütung zum Beispiel nimmt, da durchaus auch etwas erreichen. Zu anderen Verhaltensmaßnahmen, kalte Füße und so weiter, kalte Bank, da gibt es weniger Evidenz, aber auch das kann man natürlich beratend irgendwie so ein bisschen ansprechen. Das ist das eine. Das zweite ist dann diese Richtung Cranberry, Demanose und so weiter, also alles, was, sage ich mal, die Fimbrien blockiert, durchaus eine interessante Strategie. Cranberry mit dem Proanthocyanidin hat ja so eine Substanz, die eben auch diese Typ-1-Fimbrien blockiert. Das ist, alle 5 Jahre ändert sich da in Cochrane-Reviews so ein bisschen die Empfehlung. Der aktuellste Cochrane-Review hat wieder so einen leichten Vorteil für Cranberry gezeigt. Das Problem ist einfach, dass es so viele unterschiedliche Darreichungsformen von Cranberry gibt. Das gibt vom Saft zur Tablette zu dann gibt es unterschiedliche Dosierungen und Konzentrationen dieses Proanthocyanidins, sodass man eigentlich nicht, wir haben uns den auch intensiv durchgeguckt, diesen Cochrane Review, so richtig weiß man wirklich nicht, welche Cranberry-Präparation man da eigentlich empfehlen soll. Dann ist auch noch die Population sehr unterschiedlich, die dort untersucht wurde. Also das bleibt nach wie vor offen. In meiner Erfahrung hatte es wirklich nicht allzu viel Erfolg, dieses Cranberry. Demanose geht in die gleiche Richtung. Dort gibt es zumindest eine klinische Studie, die das gezeigt hat. Hier gibt es auch Fortentwicklungen, die allerdings noch nicht erhältlich sind, Verbesserungen der Manose, die vielleicht besser an den Typ 1 Fimbrien binden in der Zukunft, sogenannte Manoside. Also da ist durchaus auch in den Leitlinienempfehlungen wird Manose durchaus auch empfohlen und vielleicht wird in der Zukunft dort auch noch, ich sage mal, optimierte Präparate vielleicht mal zur Verfügung stehen. Das Dritte ist, darf man überhaupt nicht vergessen, das sind postmenopausale Patientinnen. Dort sollte unbedingt auch eine Östrogenisierung durchgeführt werden. Also das ist eindeutig so gezeigt, dass bei den postmenopausalen Patientinnen die lokale, also die vaginale Östrogenisierung einen deutlichen Benefit erreicht. Das sollte man immer machen, wenn keine Gegenanzeigen sind. Wird manchmal ja Mammakarzinom in der Anamnese so ein bisschen als Gegenanzeige aufgeführt. Also dann muss man mit dem Gynäkologen vielleicht rücksprechen. Dann gibt es noch eine Strategie, altes Präparat, was eine neue Evidenz erreicht hat, Methenamin-Hippurat. Das Hiprex gibt es in Deutschland noch nicht zur Verfügung, ist schon sehr, sehr alt, wird in der Blase in niedrige Mengen verstoffwechselt in Form Aldehyd und sterilisiert, sage ich mal so landläufig, wenn man so will, die Harnblase und eradiziert dadurch die Erreger.
Darf ich kurz unterbrechen an der Stelle? Wenn Sie sagen, das wird so Formaldehyd, gibt es denn da Daten irgendwie, dass das sicher ist bezüglich Blasenkrebs?
Ja, ist sicher. Das war eben damals so das Argument, dass es so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Das macht doch Blasenkrebs. Man hat aber dann diese Daten alle aufgearbeitet. Das waren alles Urothelkarzinome, die mit bei Arbeitern, die mit Formaldehyd in Kontakt gekommen sind, aufgetreten ist. Und in dieser niedrigen Dosierung von Methenamin-Hippurat und Formaldehyd gibt es kein Signal, dass das tatsächlich Urothelkarzinom machen könnte. Die Evidenz gab auch vor 2 Jahren eine neue Studie, der ALTA-Trial aus dem Vereinigten Königreich, die das gegenüber Antibiotika untersucht hat und dort auch eine Nichtunterlegenheit gezeigt hat. Also das, sage ich mal, sind die ersten 4 Strategien. Und die letzte Strategie ist die große oder kleinere Gruppe der Immunstimulation-Impfungen. Ja, dort gibt es eine Reihe von Präparaten, die zur Verfügung stehen. Und das muss man vielleicht noch mal so ein bisschen immunologisch aufbereiten und aufarbeiten. Eine Impfung im herkömmlichen Sinne, so wie wir das ja kennen, mit den Impfungen, die wir zur Verfügung haben, also etwas, was eine Antikörperantwort stimuliert, gibt es bisher nicht. Der Grund dahinter ist, dass normalerweise in der Immunität der Harnblase keine adaptive Immunität zu sehen ist. Das heißt, eine Antikörperbildung existiert nicht. Das ist so ein Selbstschutz der Harnblase, die immer eine gewisse Form der Immunsuppression sich selbst auferlegt, damit die Schleimhaut nicht abgeschilfert wird. Also auf vielen Ebenen wird dort eine Art der Immunsuppression erfolgen, sodass dort eben auch keine antigenpräsentierenden Zellen ausreifen können, die dann in Folge die Antikörperantwort nach sich zieht. Also das, vielleicht kann man das, es gibt Strategien, die da hingehen, dass man vielleicht das doch auch irgendwie umdrehen kann, aber momentan gibt es eine Impfung, die Antikörper bildet, nicht.
Aber da kann ich kurz beitragen. Es gibt tatsächlich eine Konjugatvakzine gegen Coli. Da läuft auch gerade eine Phase-3-Studie und da geht es natürlich zum einen um die Verhinderung von Invasive E. coli Disease, also der positiven Blutkultur, der Blutstrominfektion, aber es geht auch um die Verhinderung rezidivierender Harnwegsinfektion. Aber was ich meinte ist, ich weiß nicht, ob wir Präparate nennen dürfen, aber das Urovaxom, was ja dieses Bakterienlysat, das da verfügbar ist, wo es keinerlei Empfehlungen dazu gibt. Und ich kenne auch keine wirklichen Phase-3-Studien dazu. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das sind eben Immunstimulationsagenzien. Also das hat jetzt eben nichts wie das Expec, diese Expec-Impfungen, die vielleicht tatsächlich als Konjugat dazu führen, dass wir doch eine ausreichende Antikörperantwort bekommen. Dieses Urovaxom, auch andere, es gibt mittlerweile noch zwei andere Präparate. Das andere ist eben, da gibt es auch keinen Handelsnamen, den wir, also können wir nur den Handelsnamen nennen, das ist das Strovac. Und es gibt eine neuere Vakzine, die in Deutschland noch nicht verfügbar ist, MV160 nenne ich sie mal. Und diese drei haben unterschiedliche klinische Evidenzen. Für das Urovaxom gibt es schon Studien, und zwar 5 Studien, die das untersucht haben, klinisch, und die allesamt zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es zu einer Reduktion der rezidivierenden Infektionen kommt. Also in allen Studien ungefähr kann man davon ausgehen, dass 30 bis vielleicht 40% der Rezidive dann weniger sind. Die meisten Studien haben allerdings nur 6 Monate, sage ich mal, das verfolgt. Eine Studie hat das 1 Jahr lang nachverfolgt. Wahrscheinlich ist dann tatsächlich so, dass man das wieder boostern muss. Da gibt es aber keine klinische Studie, die das je gezeigt hat, weil offensichtlich die Wirksamkeit dann nachlässt. Aber es ist durchaus so, dass hier auch in randomisierter Hinsicht eine Studienevidenz vorherrscht. Für das Strovac ist das anders. Da gab es letzten Jahres eine Publikation einer randomisierten Studie, die gegenüber dem Placebo keine besseren Ergebnisse gesehen hat. Insgesamt waren zwar die Rezidive weniger, aber nicht weniger als bei dem Placeboarm. Also das war total kongruent. Und dieses MV160 ist auch etwas, was auf die angeborene Immunität hinarbeitet. Das ist ähnlich wie das Urovaxom etwas, was allerdings sublingual gegeben wird. Und da ist man ja so ein bisschen am Überlegen, ob wenn Schleimhaut und Schleimhaut vielleicht besser interagiert. Und das hat tatsächlich einen ganz eindrucksvollen Erfolg gezeigt. Und das wurde in 3 Armen getestet, also Placebo, dann das MV160 3 Monate und 6 Monate. 3 Monate war so gut wie 6 Monate und war deutlich besser als das Placebo. Ist allerdings in Deutschland nicht verfügbar, ist, glaube ich, in Spanien und Italien verfügbar. Internationale Apotheke kann man es schon bekommen, wenn man will. Aber die Evidenz ist durchaus bei bestimmten Präparaten vorhanden.
Machen Sie das? Also verordnen Sie diese, würden mal sagen, Stimulanzien vom Innate Immune System?
Ja, also ich mache das schon persönlich. Man muss allerdings aufpassen, das wird nicht von der Krankenkasse gezahlt. Also sollten die Patienten selbst zahlen, sonst kriegt man Regress. Und ich mache das auch so. Viele Patientinnen, ich sehe die ja häufig sehr, sehr spät, hatten das natürlich alles durch. Und wenn sie es versucht haben, es hat keinen Erfolg gehabt, dann macht es auch keinen Sinn, das weiter zu verordnen. Viel ist einfach Trial and Error. Wenn sie es aber in der Vergangenheit hatten, und das ist gar nicht so selten, und sagten, sie hatten anfänglich durchaus dadurch Erfolg, dann wurde es aber nicht wieder verordnet. Wahrscheinlich verliert sich einfach die Effektivität nach spätestens 1 Jahr. Dann würde ich durchaus das wieder neu verordnen und versuchen, ob es nicht erneut wieder hilft. Vielleicht noch ein Satz am Ende dazu. Man sollte aber auch ein bisschen, sage ich mal, auch überlegen. Ich habe immer wieder Patientinnen, die haben zwar diese Bakterien, haben auch Leukozyten, aber haben eine ganz andere Ursache für die rezidivierenden Beschwerden. Zum Beispiel so ein chronisches Blasenschmerzsyndrom, dass einem solche Patientinnen nicht durchgehen, weil man immer wieder denkt, die Bakterien sind ursächlich, und dann gibt es ganz andere Ursachen, die ganz anders therapiert werden müssen.
Also Sie würden sozusagen erst mit den bei rezidivierenden Harnwegsinfektionen erst mit den Verhaltensänderungen versuchen zu therapieren, dann vielleicht mit Cranberry, und danach kämen dann die immunologischen Ansätze und die dauerhafte Antibiotikaprophylaxe erst am Schluss wählen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wenn die anderen Strategien versagt haben.
Also auf alle Fälle Verhaltensmaßnahmen besprechen zu Beginn. Bei postmenopausalen Patientinnen würde ich immer mit dem Östrogen, wenn nichts gegensteht, beginnen. Und dann würde ich durchaus auch die Immunstimulantien eigentlich schon sehr früh einsetzen, muss ich sagen. In der Reihenfolge würde ich es nicht, also Cranberry, ich habe nicht so gute Erfahrungen damit. Demanose gibt es auch in unterschiedlichen Präparationen, ist eher etwas, was ich persönlich einsetze, aber die Immunstimulation durchaus relativ früh einzusetzen. Wenn dann Durchbruchsinfektionen sind, solche, die das wirklich sehr häufig haben, ich sage den Patientinnen auch, dass sie nicht erwarten dürfen, dass sie dann gar keine Infektionen mehr haben, aber das Ziel wäre, dass einfach die Häufigkeit deutlich reduziert ist, sodass die Lebensqualität wieder steigt. Und viele kommen damit zurecht, aber es gibt auch eine kleine Portion, die wirklich dann nach wie vor häufig Durchbruchsinfektionen haben und die bekommen dann die Antibiotika-Dauerprophylaxe. Wobei man denen sagen muss, sobald sie es absetzen, geht es natürlich wieder von vorne los. Ja, das ist einfach, dafür brauchen wir in der Zukunft eben noch neue Strategien. Vielleicht wäre so eine richtige Impfung tatsächlich etwas in der Zukunft. Es wird wieder ein bisschen mehr damit geforscht. Bisher hatte die Impfung, die richtige Impfung ist einfach noch nicht geschafft, in die Humanmedizin aufgenommen zu werden.
Ja, das wäre wirklich, also wir arbeiten auch an dieser Studie mit. Ich sehe da viele Parallelen auch zur Pneumokokken-Konjugat-Vakzine. Wenn das funktioniert, wäre das wirklich ein Prinzip, was einen enormen Public Health Impact hätte. Ja, weil cool.
Das denke ich auch, unbedingt. Auch schon die invasiven Infektionen alleine, die sind ja auch sehr, sehr häufig in dieser Risikogruppe über 60 und die werden ja da auch, weil wir arbeiten auch mit bei dieser Studie. Ich hoffe, dass die wirklich einen, ich will nicht sagen Game Changer wäre, aber dass das wirklich etwas uns an die Hand gibt, was deutlich dann auch Antibiotika einsparen könnte natürlich.
Absolut, absolut. Wir haben uns schon über eine Stunde unterhalten und ich hoffe, Sie hören weiterhin zu. Das war ein Podcast mit einer extrem hohen Informationsdichte. Also Herr Wagenlehner, großes Kompliment. Ich habe viele Fragen, die ich mir selber immer wieder so in der Praxis gestellt habe, jetzt beantworten können. Wir haben einen Bogen geschlagen von der Intensivstation, von dem Problem der asymptomatischen Bakteriurie, über die empirische Therapie, über die richtige Diagnostik, über die Therapiedauer. Wir haben mit einigen Mythen aufgeräumt, wie zum Beispiel eine längere Therapiedauer bei Harnwegsinfektionen und Kindern. Wir haben sehr lange über die rezidivierenden Harnwegsinfektionen und unterschiedliche Strategien gesprochen. Vielleicht würden Sie zum Schluss noch drei Do's und drei Don'ts für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer formulieren.
Ja, vielleicht Do's, wenn man so an die Harnwegsinfektionen denkt. Auf alle Fälle sollte eine gute, ausführliche Untersuchung, zumindest die Urinuntersuchung, eine Mikrobiologie wird nicht immer möglich sein, aber eine Urinuntersuchung würde ich schon als Do und auch eine Symptomeinschätzung gerne empfehlen. Dann noch ein Do ist gleich, was wir durchaus auch intensiv beleuchtet haben, bei den einfachen Infektionen und in der Prophylaxe, ob man dort wirklich nicht versucht, die Nicht-Antibiotika-Strategien in erster Linie zu wählen. Das hat einen wirklich hohen Impact bei diesen sehr, sehr häufigen Infektionen. Wir können den Antibiotika-Druck hier einfach durchaus senken und bei den Infektionen, die ein Antibiotikum brauchen, würde ich als Du direkt noch aufführen wollen, dass es vielleicht auch hier durchaus Sinn macht, in der empirischen Therapie sich Gedanken zu machen, nicht immer das Breitspektrum Antibiotikum zu zücken, sondern vielleicht auch für die unterschiedlichen Entitäten, auch im Kopf, im Subkortikal so unterschiedliche Entitäten von Antibiotika auch zum Einsatz zu bringen. Nicht, dass man immer für die Harnwegsinfektionen seine drei Antibiotika dann auch einmal für alles verwendet. Da gibt es auch eben viel, viel mehr. Und wir hatten ja, glaube ich, einige Antibiotika auch jetzt besprochen, die hier wirklich einen Sinn machen, dass man also hier sich auch Gedanken macht, bei wem man welches Antibiotikum einsetzt. Don'ts, ganz eindeutig bei der asymptomatischen Bakteriurie entweder gar nicht untersuchen, das ist ja sicherlich wahrscheinlich schon ganz am Anfang das Allerbeste, aber bitte hier keine Therapie. Es gibt da nur ganz wenige Ausnahmen, das sind zum Beispiel die urologischen der Patienten, die vielleicht eine invasive Therapie, also eine Prostataoperation bekommen, aber vielleicht noch in der Schwangerschaft. Aber ansonsten braucht wirklich bei der asymptomatischen Bakterie keiner eine Antibiotikatherapie. Was mir auch immer auffällt, ist Underdosing. Ich weiß, in Jena, Sie sind mit TDM natürlich hier weit, weit voran, aber generell hat man so ein bisschen im Kopf, dass Harnwegsinfektionen, ja, da geht ja so viel Antibiotikum in den Urin, da brauche ich weniger. Das ist vielleicht für die Zystitis der Fall, aber wirklich nicht für die schweren Infektionen, für die Niereninfektionen, für die Urosepsis. Und da ist es wirklich so, dass fast immer zu wenig dosiert wird. Also mindestens, und bei den schwersten, mindestens mit der normalen Dosis und bei den schweren Infektionen gerne auch mal die doppelte Dosis, zumindest zum Einstieg. Und auch hier gilt, dass man nicht immer auch bei den schweren Infektionen vielleicht das Reserveantibiotikum zücken muss. Auch die einfache Urosepsis, die gibt es ja wirklich bei der Urosepsis recht häufig, wenn sie vielleicht auch nicht mehr so definiert ist, dass es eine Urosepsis ist, aber vielleicht eine Sepsis, schwer kranker Patient, aber noch kein Organversagen, da muss nicht immer das Carbapenem her. Da gibt es wirklich Antibiotika, die man auch vorher nehmen kann, je nachdem, welches bakterielle Spektrum man vielleicht im Kalkül hat. Also auch hier vielleicht gerne auch mal ein bisschen überlegen und nicht Breitspektrum überall zu geben.
Vielen Dank. Das ist doch ein gutes Schlusswort für einen infektiologischen Podcast. Uns geht es ja auch nur darum, Antibiotika einzusparen. Wir haben das Thema wirklich umfassend, erschöpfend behandelt, würde ich sagen. Also aus meiner Frageliste, die ich intern vor diesem Podcast hatte, ist jetzt keine mehr unbeantwortet. Sie hatten sehr viele Studien genannt. Die werden wir in die Shownotes stellen. Vielleicht auch den Symptomscore, den Sie angesprochen hatten. Wer sich damit auch wissenschaftlich auseinandersetzen möchte, das ist, glaube ich, immer sehr hilfreich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu. Sie bekommen auch CME-Punkte, wenn Sie die Fragen beantworten. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Und ein herzliches Dankeschön nochmal nach Gießen zu Herrn Wagenlehner für diesen wirklich hervorragenden Podcast. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Versorgen Ihrer Patienten.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Das war der Infektiologische Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung oder Feedback an klinik@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen, denn Wissen wirkt, wenn man es teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectofarm.